Wir sind im Jakobusbrief, im Kapitel 3. Dürft ihr gerne Bibel ausborgen, wenn ihr nicht eure eigene mit habt. Wie geht's dir? Willst du gerne weise sein? Willst du gerne weise, richtige Entscheidungen treffen in deinem Leben? Geht es ja auch manchmal so wie mir, dass du manchmal Entscheidungen triffst oder treffen musst, wo es nicht unbedingt ein klares Wort in der Bibel dazu gibt, wo es nicht ein klares Wort vom Herrn gibt, was du tun sollst. Und da gehen so alle möglichen Gedanken durch den Kopf und du bist ja nicht ganz sicher, ob das vom Herrn ist oder ob das von dir selbst kommt oder ob das vielleicht sogar ein geistlicher Angriff ist. Hättest du gern so einen Filter, durch den du diese Gedanken durchfiltern könntest, der dir helfen könnte, die Dinge zu sortieren, sodass du zu einer guten Entscheidung kommen kannst, die Gott ehrt? Ich hoffe, dass unser heutiger Text dir eine Hilfe dabei ist. Heute werden wir Antworten bekommen. Wir haben über wahren Glauben gesprochen. Jakobus hat gesagt, wahrer Glaube ist aktiv. Glaube ohne Werke ist eigentlich tot und ein echter Glaube hat Auswirkungen auf unser Leben. Und das letzte Mal hat uns gezeigt, dass es eine Auswirkung darauf hat, wie wir kommunizieren. Und heute sehen wir, es hat eine Auswirkung darauf, auf welcher Grundlage wir Entscheidungen treffen. Welchen Gedanken, welchen Emotionen in uns wir Raum geben. Das Thema heute ist wahre Weisheit, göttliche Weisheit. Ich möchte erst so ein paar Vorbemerkungen machen. Erstens, Weisheit ist ein sehr kostbares Gut. In Sprüche 16, Vers 16 heißt es, Weisheit erwerben, wie viel besser ist es als Gold, und Verständnis erwerben ist vorzüglicher als Silber. Also wäre das nicht was Begehrenswertes, wäre das nicht was Wunderbares, so eine Weisheit von Gott zu haben? Und dann als zweiten Punkt, was ist denn Weisheit eigentlich? Weisheit ist mehr als nur Wissen, nur Kopfwissen oder nur Erkenntnis oder Verständnis. Du kannst sehr intellektuell sein, du kannst sehr viel Wissen haben, aber trotzdem nicht weise sein. Du kannst ein Professor, ein Doktor sein und trotzdem nicht sehr weise leben. Ich denke an die vielen Ärzte, die eigentlich am besten wissen, was gesund ist und was nicht gesund ist, und die rauchen. Die dir als Patient sagen, nee, Rauchen ist ungesund, das solltest du lassen, und das ist nicht Weisheit. Sie leben nicht weise, obwohl sie das richtige Wissen haben, wenn sie es nicht haben. Weisheit ist die Information, das Wissen, das wir haben, richtig auf unser Leben anzuwenden. Gute Entscheidung zu treffen. Und wir werden heute in unserem Text sehen, das ist der dritte Punkt, es gibt eine göttliche Weisheit, Weisheit, die von Gott kommt, und dann gibt es auf der anderen Seite eine weltliche, fleischliche, teuflische Weisheit sogar. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Abvers 18, spricht der Paulus darüber. Er sagt, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Da geht es jetzt hier um menschliche Weisheit. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter, Theologe? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters, dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Seht ihr, Gott sieht die Weisheit der Welt eigentlich als Torheit an. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, durch ihre menschliche Weisheit, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil dann Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Also aus der weltlichen Sicht ist Gottes Weg völlige Torheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und in 1. Korinther 3, Vers 19 heißt es nochmal, die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Also wir haben so diese entgegengesetzten Weisheiten, die es gibt. Einmal die göttliche Weisheit und auf der anderen Seite diese menschliche, irdische, dämonische Weisheit, die es gibt. Der Kontext hier ist eigentlich eine Zurechtweisung an die Empfänger dieses Briefes. In dieser Gruppe, an die der Brief geschrieben wurde, gab es offensichtlich solche Klugscheißer, die gedacht haben, sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Vielleicht waren die sehr gebildet oder sehr hoch oben auf der sozialen Leiter, Doktoren und Professoren und Theologen. Sie waren aber sehr stolz und sehr arrogant. Und sie haben gedacht, sie wissen es besser als alle anderen. Und vielleicht kennt ihr solche Leute. Mir hat jemand diese Woche von seiner Gemeinde erzählt. Und da gibt es ganz viele wichtige, hohe Leute, die in der Gesellschaft hier ganz oben sind. Und er hat erzählt, in der Gemeindeversammlung gab es einen, der hat gesagt, ich bin das und das in der Welt, irgend so ein hohes Tier und ich habe so und so viele Leute unter mir und ich erwarte, dass mein Wort hier mehr Gewicht hat als das von meinem Bruder hier, der so ein ganz normaler Angestellter ist. Ich werde mich von dem nicht hinterfragen lassen. Ja, es ist nicht göttliche Weisheit. Lass uns hier lesen in Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Wer behauptet, dass er Gottes Willen versteht, dass er Erkenntnis, dass er Weisheit hat, dass er weiß, worum es geht hier im Leben und was gerade dran ist? Er zeige es aus dem guten Wandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit. Also er sagt wieder, er zeige es mit seinem Leben. Das ist die Betonung von Jakobus. Praktische. Wenn du weise bist, dann zeige es mit deinem Leben. Und Lebensweisheit, ist der vierte Punkt, glaube ich, oder so, Lebensphilosophie, wie wir denken, das wird eigentlich nie rein theoretisch bleiben, nie rein akademisch, das hat Auswirkungen. So wie wir denken, werden wir letztlich auch leben, ob du es willst oder nicht. Du kannst ein Kirchgänger sein, du kannst Bibel auswendig kennen, du kannst ein Professor der Theologie sein, ein Doktor der Theologie, aber ob du wirklich weise bist, das wird dein Leben zeigen. Ob du es wirklich auf dein Leben anwendest. Weisheit ist eben nicht nur Wissen oder eine Ausbildung, die du gemacht hast. Es ist das Anwenden von Gottes Wort, von Gottes Reden in unserem Leben. Und echte Weisheit ist, wir Entscheidungen treffen im Licht der Ewigkeit von Gottes Wahrheit, da die richtigen Entscheidungen treffen. Fünftens, was oder wer ist die Quelle von Weisheit, von echter Weisheit? Was denkt ihr? Genau Gott. Natürlich Gott. Er selbst, der weise Schöpfer unseres Universums. In den Sprüchen 8 heißt es, da spricht die Weisheit hier personifiziert. Der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke, von jeher. Sprüche 3, Vers 19. Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet, die Himmel befestigt durch Einsicht. Er ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der allwissende, allweise Gott. Er ist die Weisheit in Person. Und deswegen ist er auch die Quelle für die richtige Weisheit in unserem Leben. Sprüche 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des allein Heiligen ist Einsicht. Also wenn du nicht Ehrfurcht vor Gott hast, wenn du Gott nicht persönlich kennst, dann wirst du nicht weise sein, weil er ist die Quelle der Weisheit. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Hiob 28, Vers 28. Und zu den Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Also, Wenn du Gott nicht kennst, wenn du Gott nicht nachfolgst, dann bist du biblisch gesprochen, und das ist die objektive Wahrheit, dann bist du ein Narr, dann bist du ein Tor. Wenn du ihn nicht achtest, der die Weisheit ist, der gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, dann wirst du das Leben nie wirklich verstehen. Dann wirst du nie ein weises Leben führen können, im ewigen Sinn, nie das erfüllen, wozu du geschaffen bist, dann bist du für immer so ein Fisch, der aus dem Wasser draußen ist. Weisheit kommt erstens aus der Beziehung mit Gott. Zum Beispiel, wenn wir die Bibel lesen, heißt es von verschiedenen Personen, von Josua, von Salomo, von Daniel, von Paulus, dass sie erfüllt waren mit Gottes Weisheit. Zum Beispiel hier über Salomo, 2. Chronik 9. Und alle Könige der Erde suchten das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz gegeben hat. Also Weisheit kommt von Gott, aus der Beziehung mit Gott. Auch Jesus hatte diese Weisheit. Jesaja 11, Abvers 1, eine Prophezeiung über den Messias. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, also nicht von seinen irdischen Sinnen geleitet sein, sondern er wird geleitet sein vom Heiligen Geist. Und das ist Weisheit. Und in Lukas 2, Vers 40 heißt es über Jesus das Kind, also als kleiner Junge, das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihn. Also Weisheit ist etwas, was der Heilige Geist in unser Leben bringt, was mit dem Heiligen Geist in unser Leben kommt. 1. Korinther 2, Abvers 4, da sagt der Paulus, meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, hier menschliche Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Wir aber reden Weisheit unter den Vollkommenen, doch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit. Uns aber hat Gottes offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Also Weisheit vom Heiligen Geist, Weisheit von Gott. Und Jesus hat uns das verheißen, dass er uns diese Weisheit geben wird, wenn wir ihn bezeugen. In Lukas 21 sagt er zu den Jüngern, ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Und wir sehen es illustriert im Leben von Stephanus. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte 6, dass diese ersten Diakone, die eingesetzt wurden in der Gemeinde, dass es Männer waren voll Geist und Weisheit. Und im Kapitel 1 hat Jakobus uns gesagt, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt, und sie wird ihm gegeben werden. Also Weisheit, echte Weisheit kommt von Gott, kommt vom Heiligen Geist, der in unserem Herzen wohnt. Zweitens, echte Weisheit kommt vom Hören auf Gott und auf sein Wort. Paulus hat es schon angedeutet, dass sie Worte der Weisheit geredet haben von Gott. Psalm 119, Vers 99 heißt es, verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Super Vers, ich mag den. Ich kann weiser sein als alle meine Lehrer, wenn ich auf Gottes Wort höre. Kolosser 3, Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, mit aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Also Gottes Wort ist Weisheit. Aber es ist nicht nur so, dass wir hier so eine Sammlung, gesammelte Schriftstücke von Weisheit haben, so eine Weisheitssammlung, sondern wir haben den Heiligen Geist in uns, der das Wort Gottes ganz spezifisch auf unsere Lebenssituationen anwendet. Also welches Wort zur bestimmten Zeit, in einer bestimmten Situation für uns dran ist, was welches Wort in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Situation für uns bedeutet. Also wir dürfen Gottes Weisheit in Beziehung mit dem Autor ausleben. Und wenn wir hier das weise Wort Gottes haben und es mit dem weisen Geist Gottes in unserem Herzen zusammentrifft, das ist dann Dynamit. Puh, da ist eine Dynamik da. Also wir wollen Gottes Wort nicht nur irgendwie intellektuell studieren, es ist Weisheit, es ist Wahrheit. Wir brauchen auch den Heiligen Geist, der uns das Wort anwendet auf unser Leben. Und es uns für ganz bestimmte, konkrete Situationen lebendig macht und konkret macht und uns daran erinnert und es anwendet auf unser Leben. Also wir wollen es nie gegeneinander ausspielen. Das Wort Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes. Es gibt in der Gemeinde heute so diese Extreme, die nur am Wort sind und sagen, ja Geist Gottes, Geistesgaben und solche Dinge, das ist nichts mehr für heute, das gibt es nicht. Und auf der anderen Seite gibt es nur die den Geist betonen und das Wort vernachlässigen. Nee, wenn wir wirklich weise sein wollen, müssen wir diese Balance halten. Wir brauchen beides. Wir brauchen Gottes weises Wort und wir brauchen Gott selbst, den Heiligen Geist, der uns sein Wort anwendet in unser Leben. Es gibt eine Geistesgabe im Neuen Testament sogar, das heißt das Wort der Weisheit. Im 1. Korinther 12 sehen wir das. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Psalm 111, Vers 10, da heißt es wieder, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und dann heißt es weiter, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Also nicht nur theoretisch, dass wir viel wissen über Gott, dass wir ein Glaubensbekenntnis haben, dass wir bekennen, ja, ich habe Ehrfurcht vor Gott. Nee, es geht darum, dass wir es ausleben, dass wir mit ihm leben, mit einem ehrfürchtigen Herzen vor ihm. Also es geht darum, es auszuleben. Und das ist natürlich die Betonung von Jakobus, die er immer wieder macht. Genauso das Wort Gottes. 5. Mose 4, Vers 5. Siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt und tut sie, sagt Mose. Denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Jesus hat dasselbe im Neuen Testament gesagt. Jeder nun, der meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baut. Aber jeder, der meine Worte nur hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf dem Sand baut. Jakobus hat uns gesagt im Kapitel 1, seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Also die Weisheit will angewandt werden auf unser Leben. Weisheit kommt aus Beziehung mit Gott, es kommt aus dem Wort Gottes und drittens, es kommt vom Betrachten Jesu. Jesus ist das Mensch gewordene Wort Gottes, er ist die Weisheit in Person. Im 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es aus ihm, Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Und Kolosser 2, Vers 3, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Also wenn wir diese Bändchen tragen, auf denen steht WWJD, was würde Jesus tun? Das ist eigentlich eine sehr geistliche und eine sehr gute Frage. Wenn du nicht sicher bist, was Gott von dir will, frag dich das, was würde Jesus tun? Was ist meine Motivation? wird es Jesus ehren. Die Gedanken, die ich habe, ehren die Jesus. Wird das, was ich tue, Gott ehren? Kann ich mir vorstellen, dass Jesus das tun würde? Was würde Jesus tun? Ich glaube, da würden viele Dinge plötzlich schwarz-weiß erscheinen, die vorher irgendwie so grau waren, wenn wir uns einfach diese Frage stellen. Was würde Jesus tun? Und wenn wir uns jetzt zum Abschluss anschauen, wie Gottes Weisheit im Gegensatz zu der weltlichen, menschlichen, teuflischen Weisheit ist, dann ist es eigentlich nur eine Ausformulierung von dem. Was würde Jesus tun? Weil Gottes Weisheit stimmt mit seinem Charakter überein, der in Jesus offenbart ist. Okay, also hier gibt uns Jakobus jetzt diese Liste, gibt uns diesen Filter, durch den wir unterscheiden können. Gottes Weisheit, wahre Weisheit und falsche Weisheit. Zuerst zeigt er uns die falsche Weisheit. Vers 14. Zur Rechtweisung hier eigentlich an seine Hörer. Wenn ihr aber bittere Neid oder Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, von Gott, vom Himmel, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Also hier haben wir die Weisheit, die nicht von oben kommt, nicht vom Himmel, nicht von Gott, sondern erstens ist eine irdische Weisheit. Das ist die Weisheit dieser Welt. Weisheit, die Hollywood hat, die ihr in gottlosen Filmen seht. Die Weisheit der gottlosen Klugen dieser Welt, in einer postchristlichen Kultur. Wenn die Leute sagen, ja, so läuft's, alle tun's, dann könnt ihr fast sicher gehen, dass es irdische Weisheit ist. Hey, man muss lügen, man muss betrügen, man muss andere runtermachen, wenn man es zu irgendwas bringen will in dieser Welt. So ist es, wie es läuft. Hey, alle tun es. Alle schlafen miteinander vor der Ehe und ziehen vor der Ehe zusammen. Das ist normal, in unserer Kultur zumindest. Das ist, was die Bravo schreibt. Der Dr. Sommer sagt, das ist normal. Ja, hey, das macht doch auch Sinn, oder? Du machst ja auch eine Probefahrt mit deinem Auto, bevor du es kaufst. Also, das macht Sinn. Aber es ist weltliche Weisheit. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns Gottes Wort. Und Zerstörung. Und die Welt kommt selber auch drauf, dass die, die vor der Ehe zusammenwohnen, eine doppelt so hohe Scheidungswahrscheinlichkeit haben und weniger Zufriedenheit haben, auch mit ihrem Sexualleben und so weiter und so fort. Aber die weltliche Weisheit würde sagen, ja, das macht doch Sinn. Alle tun's. Zweitens ist es eine sinnliche oder fleischliche, seelische, menschliche Weisheit. Also eine Weisheit, die so rein auf menschlichen Mist gewachsen ist. Macht rein menschlich gesehen, macht es Sinn. Ist eine Weisheit, die sich von unseren Lüsten, von unseren Emotionen treiben lässt. So ist das Motto, wenn es sich gut anfühlt, dann tu es. Sündige, hey, das wird so geil, das wird so viel Spaß machen. Menschliche Weisheit. Aber dann drittens sehen wir auch, es ist eine teuflische oder dämonische Weisheit. Also Gedanken, Emotionen, die uns vielleicht sogar der Teufel selbst oder seine Freunde eingeben. Und wenn er das tut, dann ist es nicht irgendwie so unheimlich, wenn der Teufel dir Gedanken in deinen Kopf setzt. Denk mal das. Alle machen das. Das ist nicht unheimlich. Die Bibel sagt uns, der Teufel tarnt sich als Engel des Lichts. Denkt an den Garten Eden. Das sind eher so positive Mäntelchen verpackt. So diese nette, freundliche Fernsehsprecherstimme. Hey Adam und Eva, Gott will euch was vorenthalten. Es gibt was Besseres. Hey, ich bring dich ganz groß raus. Du wirst Gott sein. Verwirkliche dich selbst. Es klingt sehr positiv erstmal. Wow. Aber es ist eine teuflische Weisheit. Diese drei Stimmen hat jeder Mensch in seinem Leben. Jeder von uns hört diese Dinge und oft singen die im Chor miteinander. Ich kann nicht immer unterscheiden, woher die Gedanken oder die Motivationen in meinem Herzen kommen, ob das von der Welt ist, weltlicher Einfluss oder einfach so aus mir selbst ist, menschlich oder ob irgendwo ein geistlicher Angriff ist. Ich kann das nicht immer unterscheiden. Muss ich eigentlich auch nicht. Was ich unterscheiden können muss, ist es von Gott oder ist es nicht von Gott? Der Rest kann mir dann eigentlich egal sein, wo es genau herkommt. Aber ist es von Gott oder ist es nicht von Gott? Und wenn du ein echter Christ bist, wenn du neu geboren bist durch den Geist Gottes, als du dir Jesus anvertraut hast und ihm hingegeben hast, hast du eine vierte Stimme in deinem Leben und das ist die Stimme Gottes, die Stimme des Heiligen Geistes in deinem Herzen, diese sanfte, leise Stimme des Geistes Gottes. Also jetzt haben wir vier Stimmen, aber eigentlich nur zwei. Göttliche Weisheit, das was von Gott kommt, und dann das weltliche, menschliche, dämonische. Wie können wir es unterscheiden? Wieder, Schlüssel ist wieder, nicht, dass wir es an irgendwelchen Äußerlichkeiten festmachen, sondern der Schlüssel ist wieder das Herz. Seht ihr, er sagt, wenn ihr bittere Neid und Eigennutz in euren Herzen habt, es geht wieder um das Herz. Und ja, was im Herzen drinnen ist, wird an die Oberfläche kommen, wird schlechte Frucht bringen. Sehen ja Unreinheiten und Streit, schlechte, böse Taten. Und diese Menschen hier, die der Jakobus anspricht, das waren Heuchler. Die waren stolz, sie waren arrogant, die haben sich gerühmt, lesen wir. Und wir sagen, hey, wir sind die Übergeistlichen, wir haben so eine ganz tiefe Geistlichkeit. Wir lieben Gott, wir lieben euch, liebe Brüder. Lasst euch von uns leiden. Ich bin sicher, die haben perfekt diesen kananäischen Slang drauf gehabt. Und, oh, so spricht der Herr. Aber es war eine Lüge. Es war nicht die Wahrheit. Es waren Heuchler. Die haben Geschwister entzweit. Die haben Gemeinden gespalten. Die haben Unfrieden gebracht. Unordnung und Verwirrung gebracht. Das ist immer ein Zeichen, dass es nicht von Gott ist. Die waren böse. Und das ist ein sicheres Zeichen, dass sie nicht vom Heiligen Geist inspiriert waren. Dass sie nicht dem Heiligen Geist gefolgt sind. Also an den Früchten können wir es wieder erkennen. Aber ist noch besser, wenn wir es vorher abfangen, oder? Wenn wir diese schlechte Weise, diese schlechten Dinge vorher abfangen könnten, bevor die noch an die Oberfläche kommen, oder? In unserem Herzen, in unseren Gedanken. Und hier sehen wir jetzt zuerst zwei Herzenseinstellungen, die nicht von Gott verursacht sind oder hervorgerufen sind. Zwei Beispiele für eine irdische, menschliche, teuflische Weisheit. Nämlich diese Menschen waren erstens neidisch oder eifersüchtig und zweitens selbstsüchtig. Also erstens, wenn du Neid oder Eifersucht in deinem Herzen verspürst, dann kannst du dir sicher sein, es ist nicht von Gott. Wenn du merkst, dass du dich nicht freuen kannst, wenn ein anderer gesegnet wird und du nicht. Wenn der Kollege die Gehaltserhöhung bekommt und nicht du. Wenn der befördert wird und nicht du. Wenn du eine alte Karre fährst, so wie ich, und der Bruder hat dieses super moderne Auto. Bip, bip. Wow. Wenn sich dieses hübsche Mädel nicht in dich verliebt, sondern in den Bruder so und so. Und es wurmt dich. Dann bist du neidisch. Dann bist du eifersüchtig, dann bist du bitter in deinem Herzen. Und anfängst schlecht über ihn zu denken. Vielleicht dann anfängst böse Pläne zu schmieden. Vielleicht so im Hintergrund zu manipulieren. Ah, Bruder so und so, ich bin gestern bei meinem täglichen Gebetsmarsch durch die Stadt gelaufen, wie ich es immer mache. Und ich glaube, ich habe dein Mädel da gesehen mit einem anderen Typen. Tut mir so leid. Oder statt hier die Fehler der Kollegen zuzudecken und helfen, das auszubügeln, das so scheinheilig an den Chef weiterzuleiten. Nee, nicht offensichtlich oder direkt, aber so sehr im Hintergrund sehr, sehr schlau. Alles so mit einem Lächeln hintenrum, zwischen den Zeilen. Und dann, wenn das Mädel den verlässt und der Chef den feuert, dann freust du dich. Ah, wenn du solche Gedanken, solche Gefühle in deinem Herzen hast, dann muss da die Warnlampe angehen. Das ist nicht Gottes Weisheit. Wenn da Neid und Eifersucht ist. Was ist christliche Liebe? Wir freuen uns mit den Freunden und wir weinen mit den Weinenden. Das ist echte, aufrichtige christliche Liebe. Okay, das zweite ist Eigennutz oder Selbstsucht. Du denkst eigentlich nicht viel an andere, sondern du denkst vor allem an dich selbst. Du bist nicht darauf aus, andere zu segnen, sondern dir geht es darum, andere zu gebrauchen eigentlich für deinen Nutzen, für deine Zwecke. Ah, ich will mich an den ranmachen, ich will den sein Freund sein, weil der hat Kohle, der hat Einfluss. Vielleicht kann der mal irgendwann mal was für mich tun. Oder Leute, hier lasst uns unsere gemeine Freizeit am Meer machen und nicht in den Bergen, weil das ist viel besser, weil bla 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 bla. In Wirklichkeit ist die Freizeit in den Bergen günstiger und wird eigentlich viel mehr Leuten dienen, aber der wahre Grund, warum du das sagst, ist, du willst unbedingt ans Meer fahren. Und du willst die anderen eigentlich nur so als Lobbyisten für dein Anliegen missbrauchen und deswegen machst du Stimmung. Du tust deinen Dienst nicht, um Jesus anzubeten, um den Geschwistern zu dienen, sondern weil du selbst im Mittelpunkt stehen willst. Damit die anderen auf die Schulter klopfen um menschliche Anerkennung. Damit das Mädel vielleicht oder der süße Junge Notiz von dir nimmt, auf den du ein Auge geworfen hast. Kann 100 oder 1000 verschiedene Formen annehmen und Leute, wenn wir ehrlich sind, die alle kämpfen damit. Mein Problem ist, ich denke viel zu sehr an mich. Um ehrlich zu sein, ich denke, dass ihr die meiste Zeit an mich denkt. Eigennutz, Selbstsucht. Jesus sagt, es muss ans Kreuz. Verleugne dich selbst täglich und folge mir nach, sagt Jesus. Das ist eine tägliche Herausforderung für uns. Jesaja 47, Vers 10 spricht Gott durch den Propheten Jesaja über Babel. Aber du vertraust auf deine Bosheit. Du sagtest, niemand sieht mich. Deine Weisheit und dein Wissen, das hat dich irregeführt. Und du sagtest in deinem Herzen, ich und sonst gar nichts. Und so kommt Unheil über dich. Wieder, wenn es selbstsüchtig ist, wenn es eigennützig ist, wenn du merkst, du fängst an, andere zu manipulieren, zu deinen Zwecken, dann Warnlampe. Und oft müssen wir beten, Gott erforsche unser Herz, wie David gebetet hat im Psalm 139, erforsche mein Herz und sieh, ob da irgendein Weg der Bosheit in mir ist, weil, ich meine, unter uns gesagt, wer hat schon immer 100% reine Motivationen und wer kann das schon so genau auseinander dividieren? Unser Herz ist böse, sagt die Bibel, wir können uns nicht mal selber erkennen. Aber hier haben wir zwei Beispiele, Neid oder Eifersucht und wenn es eigennützig und selbstsüchtig ist, dann können wir das durch diesen Filter durchfiltern und sagen, okay, das ist jetzt nicht von Gott. Das kommt von woanders. Und es sind nur zwei Beispiele, es gibt noch mehr und eigentlich hat noch mehr Negativbeispiele, einfach wenn er die Positivbeispiele in den nächsten Versen umdreht. Hat er noch Beispiele für irdische, menschliche, teuflische Weisheit. Aber lasst uns hier jetzt 10 Eigenschaften von göttlicher Weisheit ansehen. Erste haben wir schon gesehen im Vers 13. Nämlich die Weisheit ist sanft oder freundlich oder demütig. Also wenn es stolz ist oder gewalttätig ist, wenn es darum geht, andere einzuschüchtern, dann ist es nicht von Gott. 1. Korinther 13, Vers 4, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Wir wollen keine Playboys sein, sondern wir wollen demütig sein und sanft sein. Sehen hier auch immer wieder diese Parallelen zu der Bergpredigt. In Matthäus 5, Vers 3 hat Jesus gesagt, glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Also nicht, dass wir drohen und manipulieren und einschüchtern und aufbrausen. Wenn die Leute Angst vor dir haben oder deinen Willen tun, weil sie eingeschüchtert sind, dann ist es nicht gut. Wenn ihr das Neue Testament lest, ihr werdet nie sehen, dass jemand von Jesus eingeschüchtert war oder vor Jesus Angst hatte. Jeder konnte zu ihm kommen. Sogar die Kinder sind zu ihm gelaufen. Und Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also Sanftmut, Demut, das ist das Erste. Wenn es sanftmütig ist, wenn es demütig ist, schmeckt nach Gott, es riecht nach Gott, es ist gut. Zweitens lesen wir weiter, Vers 17, die Weisheit von oben aber ist aufs Erste rein. Und ich glaube, das ist eine Betonung hier, wenn er sagt, aufs Erste rein. Reinheit, der Wunsch rein zu sein. Gedanken, deinem Reden, sexuell rein zu sein. Reinheit. Ich glaube, du wirst nie göttliche Weisheit erfahren, wenn du ein unreines Leben lebst. Und wir reden hier nicht von Perfektion. Aber wenn du bewusst in Sünde lebst, dann betrübst du den Heiligen Geist. Und dann schneidest du dich selbst hier von der Quelle der Weisheit ab. Und es wird Chaos und Verwirrung und Zerstörung in dein Leben bringen. Also, ist es rein? Kannst du dich fragen. Drittens, Frieden haben. Göttliche Weisheit sucht den Frieden. Ist nicht streitsüchtig. Spielt mit Sanftmut wieder zusammen, glaube ich. Sprüchen 15, Vers 1 steht, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Also eine sanfte Antwort, die deeskaliert, das ist göttliche Weisheit. Und wieder hier eine Parallele zur Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 9, glückselig, glücklich in ihrer Seele, die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Als Viertes sehen wir, dass göttliche Weisheit gütig ist. Sie sucht oder trachtet danach, dem anderen Gutes zu tun. Gütig. Freundlich, wohlwollend, rücksichtsvoll, vergebend, gnädig, sanft, mild, geduldig. Kannst über Dinge hinwegsehen, das sind alles so Assoziationen, die mir im Kopf rumschwirren, wenn ich an gütig denke. Das Gegenteil von hart und gesetzlich sein. Fünftens, göttliche Weisheit ist folgsam. Oder andere Übersetzungsmöglichkeit wäre, in euren Bibeln vielleicht anders übersetzt, bereit nachzugeben. Oder bereit, sich etwas sagen zu lassen. Folgsam in diesem Sinn. Kann man was sagen lassen? Ja, von Gott vor allem natürlich, dass ich ihm folge, aber auch von Mitmenschen. Ich bin demütig. Ich muss nicht immer die erste Geige spielen. Ich muss nicht immer meinen Willen durchdrücken. Das ist das Gegenteil von stur zu sein und eigenwillig zu sein. Ich bin bereit, auch mal nachzugeben. Ich bin zugänglich für die Argumente der anderen, für die Sichtweise des anderen. Sechstens, göttliche Weisheit ist voll Barmherzigkeit, Erbarmen, Mitleid mit jemandem, der in Not ist. Selbst wenn man es vielleicht selbst verschuldet hat, ich bin trotzdem bereit, ihm zu helfen. Sag nicht so schnell, wie ich das oft sehr leicht tun kann, oder er ist selbst schuld. Er ist barmherzig. Matthäus 5 wieder in der Bergpredigt, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Siebtens, göttliche Weisheit ist voll guter Früchte. Wieder praktisch. Also einfach Gutes tun. Wenn du was Gutes tust, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es göttliche Weisheit ist. Achtens, sie ist unparteiisch. Haben wir im Kapitel 2 gesehen. kein Ansehen der Person. Sie ist unparteiisch. Göttliche Weisheit ist nicht irgendwie situationsbedingt, sondern gerecht. Die ruht auf Gottes Willen, nicht auf menschlicher Befindlichkeit. Mal so, und ist unparteiisch. Gott sagt es, das ist der gerade Weg, den will ich gehen. Neuntens, göttliche Weisheit ist ungeheuchelt, also aufrichtig, echt, ehrlich. Gibt nicht vor, anders zu sein, als man wirklich ist. Und vielleicht fällt uns das, oder? So ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln, dass wir geistlicher sind, als wir wirklich sind, dass wir besser sind, als wir wirklich sind, dass wir Missverständnisse nicht korrigieren. Wenn Leute sagen, oh, du bist, weißt eigentlich, ist ganz anders. Aber einfach ehrlich und aufrichtig sein. Keine Heuchelei. Szene haben wir in Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Also die Frucht eines gerechten Lebens wird denen gesät, die Frieden stiften, die sich für den Frieden einsetzen. Vielleicht ist das hier auf einer größeren Ebene als das Friedfertig, was wir vorher hatten. Also Menschen, die aktiv Frieden suchen, Freundschaft und Gemeinschaft suchen mit ihren Mitmenschen. Frieden im Herzen und mit den Mitmenschen. Das ist ein wunderbarer Zustand. Paulus sagt uns, dieser Friede ist auch ein Schiedsrichter in unserem Herzen. Wir Christen sind berufen, in Frieden zu leben. Gott hat durch Paulus gesagt, soweit es an euch liegt, habt Frieden, haltet Frieden mit allen Menschen. Es ist immer möglich, wenn die anderen das nicht zulassen, aber soweit es an euch liegt, sucht den Frieden. Wir sind berufen zum Frieden. Und so, wenn ich bei irgendetwas keinen Frieden im Herzen habe, dann tu es nicht. Ist auch ein Zeichen, dass es wahrscheinlich nicht von Gott ist. Also, wenn du eine Entscheidung treffen musst und kein klares Wort aus dem Wort der Weisheit hast, aus der Bibel, wo du sagen kannst, okay, das ist meine Situation, das sagt Gottes Wort hier drüber, alles klar, so läuft der Hase, da geht's lang. Wenn du eine Entscheidung treffen musst und bist du nicht sicher, kannst du diesen Filter anwenden. Was ist meine Motivation? Ist da Neid, Eifersucht, Eigennutz, selbstsüchtig? Wer wird verwirklicht? Du selbst bei der Sache oder Gott? Wer kriegt die Ehre? Und ist es ein freundlicher, ist es ein demütiger Ansatz, das, was du hier tun willst? Ist es rein? Ist es friedfertig? Ist es gütig, das zu tun? Habe ich andere in mein Leben sprechen lassen oder bin ich einfach stur? Sprüchen 15, Vers 22 heißt es, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Also bin ich offen, dass andere in mein Leben sprechen, auch mal andere Sichtweise anzusehen. Es ist barmherzig. Wird es gute Frucht bringen? Was wird die Frucht davon sein, wenn ich das jetzt tue? Ist es unparteiisch? Ist es echt, aufrichtig, ungeheuchelt? Bringt es Frieden? Wird es Frieden bringen in meine Familie, in meine Gemeinde, in meinem Arbeitsplatz, in der Welt, wenn ich das tue, was ich hier gerade überlege? Ich hoffe, es ist praktisch hier. Ich hoffe, es kann euch eine Hilfe sein in solchen Situationen. Ich denke, wir könnten wahrscheinlich noch mehr als diese 10 Eigenschaften von göttlicher Weisheit finden. Wir könnten uns noch andere Listen vornehmen über die Frucht des Geistes oder im Philipperbrief, Sinn auf das, was droben ist, alles, was gut, was wohlwollend rein und so weiter ist, daran denkt. Aber hier haben wir 10 sehr konkrete Dinge, anhand derer wir prüfen können. Ist es eine göttliche Weisheit oder ist es irdisch, menschlich, teuflisch? Kolosser 4, Vers 5. ermutigt uns Gott und sagt, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Lasst uns unser kurzes Leben nutzen, um in Weisheit zu leben, in göttlicher Weisheit. Das ist am heilsten für uns und auch heil für die Welt. Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, die ungläubig sind. So sind wir ein Zeugnis. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 9. Sind wir das Herz des Paulus für die Empfänger seines Briefes. Er sagt, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, dass sie gläubig geworden sind, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistigem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln in allem, Wohlgefallen, Wohlbringen in jedem guten Werk und wachsen durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Und das soll auch mein Gebet sein für euch und für mich, für uns alle heute Morgen. Vater, wir wollen darum beten, dass du uns erfüllst mit der Erkenntnis deines Willens. Dass wir Weisheit von dir empfangen, dass wir geistliches Verständnis erlangen. Herr, dass du uns wirklich göttliche Weisheit gibst, um richtig zu leben, dir würdig zu leben. Dass wir wohlgefallen, dass wir Frucht bringen in jedem guten Werk. Und dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes, dass wir dich besser kennenlernen, Herr. Und stärk uns, Herr, mit deiner Kraft nach der Macht deiner Herrlichkeit. Wir strecken uns aus nach deiner Weisheit heute Morgen. Segne uns damit. Darum bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen.